Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Future, der F2 und F3 Podcast. Mein Name ist Marvin und heute wird es um die F2 und F3 Testings in Barcelona gehen. In der vergangenen Woche war die Formel 2 in Barcelona zu Gast und in der Woche davor die Formel 3. Und vielleicht als kleinen Aufhänger, was sind denn überhaupt die Testings? Also wir kennen ja die Preseason Testing und Postseason Testings, die sind ja auch sehr, sehr interessant und beliebt, weil wir entweder neue Fahrer sehen im Postseason-Test oder dann im Preseason-Testing, ja, das ist einfach die Vorbereitung für die Saison ist. Und die In-Season-Testings sind aber mindestens genauso wichtig und die, wie man sich das schon denken kann, die sind innerhalb der Saison. Und die waren jetzt in dieser ja, etwas längeren Pause. Dabei haben dann die Teams und Fahrer an 3 Tagen jeweils eine Vormittags- und eine Nachmittagssession, jeweils 3 Stunden, sprich 6 Stunden am Tag und für die 3 Tage 18 Stunden, wo sie rein theoretisch fahren könnten. Und warum möchte ich da heute mit euch drüber sprechen? Weil man kann ja eigentlich sagen, ja, die Testings, da darf man nicht so viel drauf geben. Stimmt zum Teil, aber zum Teil halt eben auch nicht. Und zwar haben auch die Fahrer selber gesagt, dass das die 3 entscheidendsten Tage der Saison sind. Zum Beispiel Paul Aaron und Isaac Hadjar haben das so bestätigt, aber ich glaube, das geht für jeden so, vor allem jetzt in der Formel 2, weil wir haben immer noch neue Autos und es ist der Beginn der Saison. Das heißt, du hattest ja nie so richtig viel Zeit, das Auto zu optimieren. Klar, du kennst das Auto jetzt zum großen Teil, aber jetzt wirklich das Ganze rauszuholen aus dem Auto, das ist einfach so super schwierig an einem Wochenende, weil also an einem normalen Rennwochenende, du hast da ja nur 45 Minuten Zeit fürs Testing, fürs freie Training und dann geht es gleich ins Qualifying. Also du kommst da als Team schon mit einem Paket hin und da wird nur wenig dran verändert vom Training bis zum Qualifying. Und hier in Barcelona können jetzt die Fahrer und Teams wirklich mal Änderungen am Auto machen und das ist auch erlaubt und auch ja ebenso dafür sind die Testings halt da, dass man Sachen austesten kann. Und auch verändern kann, weil da gibt es jetzt keine Park-Fermier-Regel, wo du dann ja nach dem ersten Tag jetzt nichts mehr verändern darfst oder sowas. Nein, das ist genau dafür da. Und man will hier einfach Dinge testen, die man sonst nicht testen kann. Und genau das ist nämlich das Ding. Wenn diese Sachen, die man jetzt testet, gut funktionieren, dann sieht man das ja auch auf dem Zeittableau. Das heißt, die Zeiten haben schon eine gewisse Aussagekraft. Natürlich heißt es nicht, wenn du jetzt hier im Testing Erster warst, dass du jetzt den nächsten Grand Prix gewinnen wirst, auf gar keinen Fall. Aber wenn du da oben dich in den Top 5, Top 10 immer ansiedelst über die Testings, dann heißt das schon, dass die Changes, die gemacht wurden, schon tendenziell eher gut waren und dass man auch was Besseres in den nächsten Rennen erwarten kann. Und darum geht es ja auch einfach. Und als perfektes Beispiel ist einfach Doohan zu nennen. Letztes Jahr in der Formel 2 total Schaden gestartet. War wirklich für seine Ansprüche echt nicht gut. Man kann es eigentlich vergleichen mit einem Martins oder einem Oli Behrmann, was jetzt so die Punkteausbeute angeht. Und nach diesen Testings, nach dieser Pause, hat er wirklich angefangen, super zu punkten. Und dann waren im Endeffekt nur Vesti und Theo Pocher, die jetzt auch Erster und Zweiter geworden sind, besser als er, was die Punkteausbeute angeht. Und das zeigt einfach, dass wirklich das auch so ein Wendepunkt in der Saison sein kann. So, lange Einleitung gewesen und starten wir mal rein in die Formel 2. Wie gesagt, ich will nochmal betonen, dass die Zeiten trotzdem mit Vorsicht zu genießen sind. Es geht hier eher um Tendenzen. Barcelona, 3 Tage, 6 Sessions habe ich schon genannt. 5 Sets von den Weißen, von den Hards haben sie bekommen. 3 Sets Rote und 3 Wets. Das heißt, wenn es irgendwie mal geregnet hätte, waren die auch versorgt. War jetzt nicht großartig der Fall. Es hat ab und zu mal so ein bisschen geregnet, aber jetzt nie so, dass die ganze Session irgendwie regnerisch war. Am ersten Tag hat man direkt gesehen, dass Prema auf jeden Fall Ideen mitgebracht hat. Und zwar nicht nur Prema, sondern auch ein paar andere Teams. Aber Prema war das erste, wo man es so deutlich gesehen hatte. Nämlich, dass man ein Lower Downforce Setup hat. Das heißt, so ein Setup kann man ja, und vor allem so Downforce kann man ja vor allem beeinflussen durch den Heckflügel, ob man einen größeren Heckflügel fährt, wie beispielsweise in Monaco oder in Monza, da fährt man halt wenig Flügel. Und hier haben sie halt ein Lower Downforce Setup mitgenommen, um das mal zu testen, ob das vielleicht so ja, die Performance anhebt von Prema. Und Besonderheiten gab es jetzt nicht großartig. Antonelli war wohl im Kiesbett zu finden, deswegen gab es mal eine rote Flagge. Aber ansonsten, ja, war Bortoleto dann insgesamt der schnellste an dem Tag. Und das war an der PM-Session, also der Afternoon-Session. Und im Morgen war Hauger der schnellste. Die haben sie auch von den Zeiten her nicht viel genommen. Also eine 1:25,3 von Hauger und eine 1:25,1 von Bortoleto. Und ja, da haben wir jetzt schon zwei, die da oben zu finden sind, die wir auch in den ersten Rennen jetzt schon da oben gesehen hatten. Bortoleto war insgesamt relativ glücklich, wie das so gelaufen ist. Und er meinte selber, dass die Zeit nicht viel aussagen, aber die Tendenz, die muss einfach stimmen. Also wenn man da oben irgendwo sich positioniert, da ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite und auch auf dem richtigen Weg. Und genau jetzt, wo in der Afternoon Session Bortoleto die schnellste Runde gesetzt hatte. Danach kam auch kurz danach der Regen, deswegen konnte man da auch jetzt nicht viel verbessern. Da hätte vielleicht der ein oder andere nochmal eine schnelle Runde gesetzt. Aber insgesamt war er dann quasi der Schnellste für den ersten Tag. Am zweiten Tag war es dann ja ganz interessant. In der Nachmittagssession haben nur vier Fahrer eine Pushlap gefahren, also eine Quali-Simulation gemacht. Am Vormittag waren dann eher die Qualifying-Simulationen zu sehen, so wie an dem Tag davor. Und deswegen kann man eigentlich die zweite Session an dem Tag ein bisschen vergessen, was die Zeiten an sich angeht. Ich glaube, dass das halt super viel bringt, wenn du mal einen richtigen Long Run fahren kannst. Und zwar nicht nur in diesen 45 Minuten, wo du auch Zeit für eine Qualifying-Runde einplanen musst. Deswegen super wertvoll, aber jetzt nicht an der Stelle für mich. Und für uns, Marti war schnellster insgesamt mit einer 1:23,6. Und das war schneller als gestern. Also ich sag jetzt mal gestern als der gestrige Tag, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar eine ganze Sekunde fast, wenn man das jetzt zu Hauger vergleicht im Vormittag. Und war tatsächlich fast so schnell wie die beste Qualifying-Runde aus dem letzten Jahr. Und das ist ganz interessant, weil ich habe mir mal auch die Zeiten generell so angeguckt von den ersten Runden, die wir dieses Jahr hatten, und habe die mal verglichen mit der Pole Lap vom letzten Jahr. Und da war man immer so eine Sekunde ungefähr langsamer in diesem Jahr. Und jetzt am zweiten Tag hat man dann schon gesehen, dass also die schnellste Runde ungefähr auf dem Level war vom letzten Jahr. Können natürlich viele Faktoren sein, ne? Das kommt auch natürlich auf die Strecke drauf an, ob es davor geregnet hatte oder sonst sowas. Aber einfach die Tendenz, dass man sich hier auch schon so verbessert hat, dass man jetzt diese Gap, die man zum letzten Jahr hat, diese eine Sekunde schon aufgeholt hat, ist ein positives Zeichen. Also, dass die Teams und Fahrer auch was gefunden haben. Und genau, ich hatte ja gesagt, Marti war der Schnellste und Campos war generell richtig gut unterwegs, auch die gesamten 3 Tage lang. Und Campos hatte auch so den Ansatz, dass sie nicht so viele Kilometer machen wollten, sondern eher gezielter und qualitativere Runs machen. Und das sieht man dann auch in den Runden, die sie dann abgespult haben über das gesamte Wochenende. Insgesamt waren es 80 weniger als bei ART, die meisten hatten. Und das waren 416 bei Campos und 496 bei ART. Und das ist dann schon ganz interessant, den Ansatz zu sehen, weil zum Beispiel ART hat ja auch super Probleme gehabt in den ersten Rennen und ein Campos war halt richtig gut. Auf allen Strecken und auf allen Tires haben die selber gesagt und deswegen hast du eine ganz andere Ausgangslage und Ausgangssituation. Deswegen musst du nicht ganz von der Baseline, sage ich jetzt mal, anfangen. ART muss einfach gucken, okay, wir müssen das Auto so viel wie möglich oder so gut wie möglich verstehen und so viel Daten wie möglich sammeln, damit wir das halt so gut verstehen wie möglich. Und da sieht man halt schon, dass quasi auch die ersten Wochen, Rennwochenenden, da wirklich einen Unterschied jetzt auch ausmachen. Und genau, am dritten Tag war es dann auch wieder geprägt von Vormittags-Quali mit Quali-Runden und Nachmittag ohne Quali-Runden. Deswegen war auch am Nachmittag dann ein Amaury Cordele dann erster. War ganz witzig zu sehen. Ich dachte erstmal, okay, irgendwas muss doch hier verkehrt sein. Aber dann hat man gleich gesehen, dass da eine super riesen Gap ist und dann auch in dem Report stand dann auch, dass die ja auch einen Long Run primär gefahren sind, alle anderen und halt nur ein Bruchteil ist auf Softs rausgegangen, beziehungsweise hat da eine schnelle Runde gesetzt. Ob es jetzt auf den Soft war, weiß ich nicht. Das steht da leider nicht dabei, aber geht man mal davon aus, wenn ein Amoricaudé viel schneller ist als die anderen. Ganz interessant, Dirksen ist gegen eine Bande gefahren. In der letzten Kurve hat er es irgendwie verloren und konnte dann zum Glück noch weiterfahren im Nachmittag. Und Paul Aron hatte ordentlich Damage auch aus dem Vormittag mitgenommen und konnte deswegen nicht an der Nachmittagssession teilnehmen. Ist natürlich doof, so ein, naja, nicht Wochenende, aber diese 3 Tage so zu beenden mit so einem Hit und kannst dann nicht mehr mitfahren, die letzte Session. Aber ja, gut, das gehört halt dazu. Und Marty war erneut schnellster und war sogar schneller als die Pole vom letzten Jahr. Und das zeigt einfach, wie stark Campos einfach unterwegs ist und auch die beiden, also Hajar war Zweiter, deswegen sind die beide richtig gut unterwegs. Ich glaube, da können wir auch in den nächsten Rennen ordentlich was von den beiden erwarten. Ich meine, mit diesem ganzen Shake-up da bei Red Bull, der jetzt vielleicht ja auch stattfindet, ich meine, es hat jetzt mit Adrian Newey begonnen und vielleicht zieht sich das ja irgendwie durch. Also da scheint es irgendwie wirklich zu bröckeln und ganz ehrlich, wenn da sich weiter mehr verändern sollte, warum sollte da vielleicht kein Rookie da eine Chance haben? Also würde ich mich schon mal in Position bringen, auch dieses Jahr schon, auch wenn es jetzt für Marty die Rookie-Saison ist. Gucken wir uns nochmal das große Ganze an. Sind große Verschiebungen jetzt zu erwarten nach den Zeiten, die man gesehen hat und nach den Statements, die bisher veröffentlicht wurden? Also die sind ja eigentlich immer positiv. Also ich habe mir da ein bisschen was durchgelesen. Also die sagen ja alle, das war alles toll. Große Veränderungen sehe ich bisher noch nicht, aber auf jeden Fall kleinere Unterschiede sind zu erkennen. Starten wir erstmal mit denen, was ich jetzt so sagen würde, was so gleich geblieben ist. Also die oben jetzt mit dabei sind, die haben es auch bestätigt. Jetzt sagen wir mal so ein Campos, die sehen richtig stark aus, die waren ja sowieso immer richtig gut. Invicta war auch gut dabei, jetzt nicht so krass wie in den ersten Rennen, vor allem in der Quali-Pace. Da hätte ich ein bisschen, da hätte ich auch ein ja, konstanterer, einfach ein Bortoleto oder Maini vor allem oben gesehen, aber die waren auch sonst gut dabei. Hauger ist weiterhin stark und immer oder oft oben zu sehen gewesen und PHM Racing sieht tendenziell immer noch am schwächsten aus, würde ich sagen. Genau, das sind so, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall so gleich geblieben. Was sich allerdings verändert hat, ist Martins und ART. Die sehen schon ein bisschen besser aus. Martins war einmal Zweiter und einmal hat er die viertbeste Zeit gesetzt. Und Zach O'Sullivan hing immer noch ein bisschen hinterher, aber ich meine, Martins ist ja auch ein guter Teammate, da kann man nicht zu viel erwarten. Ja, also die sehen auf jeden Fall besser aus. Bei Paul Aron wird es, glaube ich, schwieriger, der ja gerade Zweiter ist. Ich glaube, die anderen sind einfach ein Stückchen näher rangerückt, eher als dass Hightech jetzt irgendwie einen Schritt zurück gemacht hat. Ja, ich glaube, so ein ART und auch ein Trident war echt auch gar nicht so verkehrt. Die sind einfach noch ein Stück näher gekommen und mit Prema muss man auch einfach rechnen. Also da habe ich jetzt, was die Zeiten angeht, nicht viel rauslesen können. Also da war jetzt kein Bärmann in den Top 5 zu finden oder ein Antonelli. Die sind immer nämlich so antizyklisch, sage ich jetzt mal, gefahren. Also die haben sehr, sehr früh immer ihre Quali-Lap gesetzt und gut, da war natürlich auch der Track noch nicht so gut und durch Track Evolution wird es ja immer besser, tendenziell, wenn es jetzt nicht anfängt, kälter zu werden oder zu regnen. Gleich zu Beginn hatten die diesen Low Downforce Setup und da haben sie sich, glaube ich, auch drauf fokussiert. Und deswegen ist es da so super schwer, da was rauszulesen. Aber wenn es richtig krass gewesen wäre, hätte man es, glaube ich, auch gesehen. Ich glaube, die haben immer noch ein bisschen Probleme oder ich könnte es mir vorstellen. Man hat aber gesehen, Olli Bearman kann das Ding trotzdem auf die Pole setzen. Ne? Aber so eine krasse Prema-Dominanz, wie wir es ja auch irgendwie gewohnt sind aus den letzten Jahren, sehe ich da jetzt gerade nicht kommen. Dams war nie so richtig mit dabei, wenn schon eher Crawford als Correa. War auch immer eine gute Adresse die letzten Jahre, aber ja, das war so alles so ein bisschen Mittelmaß. Und Roden sah jetzt auch nicht zu überragend aus. Ja, ist jetzt keine Panikmache, aber ich glaube, dass sich das auch in Maloney anders vorgestellt hatte oder er hatte sich es einfach anders gewünscht, dass man da trotzdem mit immer oben mit dabei ist. Teilweise waren sie mit oben dabei, aber Miata hatte da schon teilweise dann auch wieder Lücken zu ihm. Also als Top-Teams würde ich jetzt sagen, also wo ich sage, der Test war echt sehr, sehr gut, würde ich sagen, MP, Campos und Invicta, da kann man das auf jeden Fall mitnehmen. So die mittleren Teams würde ich sagen, Trident, ART, Rodin und Hightech, das war jetzt, ja, okay, würde ich jetzt mal sagen. Und PHM, Dams und Van Amersfoort Racing, wenn ich jetzt auf die Zeiten schaue, glaube ich jetzt nicht, dass die so allzu zufrieden sind, weil die anderen schon teilweise besser waren. Also vor allem auch höhere Höhen hatten als die drei Teams, die ich jetzt eben gerade genannt habe. Und einfach nicht einschätzbar prima. Ich habe keine Ahnung, was ich da. Also wenn ich mir die Zeiten angucke, dann muss ich sagen, ich bin enttäuscht. Aber das glaube ich einfach nicht, weil die haben Sachen probiert. Alle haben Sachen probiert. Deswegen ne, nicht zu hoch hängen. Aber was ich mir jetzt hier angeschaut habe, würde ich das so einschätzen. Und bei Prima kann ich nichts zu sagen. Die werden uns wahrscheinlich überraschen und dann mit einem 1-2 dann in Imola nach Hause fahren. Genau, das war es dann auch von der Formel 2. Gehen wir mal auf die Formel 3 ein. Die hatten genauso viele Tage und so viel Zeit wie die Formel 2. Hatten aber nicht 5 harte und 3 softe, sondern 8 harte, also keine softe. Ich weiß nicht warum. Macht es leichter für mich in diesem Moment, weil gut, dann hast du diese variable soft oder harte Tire, wo die Zeit gesetzt wurde, fällt halt weg. Dann hast du immer nur den gleichen Reifen. Also da gibt es nicht so, ja, der war nur auf der härteren oder weicheren Mischung. Wichtig zu sagen, es gab keine Driver Changes, auch nicht bei der Formel 2, das hatte ich vergessen zu sagen. Das hatten wir ab und zu ja schon mal relativ früh in der Saison, dass da ja Verschiebungen stattgefunden haben. Das gab es nicht, was ich cool finde. Der Grid war hier viel, viel enger zusammen. Also, das hat ein paar Gründe. Es ist das altbekannte Auto. Die Setups sind so gut wie klar, die man da bei Barcelona benutzen kann und oder benutzen sollte. Und das waren die gleichen Reifen, wie ich schon gesagt hatte. Die meisten, also nahezu alle Teams, haben sich auf Quali-Performance fokussiert am ersten Tag. Und Mini hatte beide Sessions angeführt. Also beides mal eine richtig gute Runde hingelegt. Also das war beides mal eine 1:28,3, was circa eine Sekunde langsamer ist als die vorherige Pole, also aus dem Jahr 2023. Und insgesamt war das Feld innerhalb von 2,6 Sekunden, was auch wirklich mal so einem Qualifying so entsprechen kann. Deswegen ist die erste Session wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Und also wenn ich mir das angucke, so die meisten Sachen könnten auch wirklich wie bei einer Qualifying-Runde gewesen sein, bei einer Qualifying-Session. Also da sind so die altbekannten unten, ein paar durchgemixte würde ich sagen, aber so die Tendenz geht wirklich dahin, dass man sagen kann, okay, das könnte auch wirklich der Grid jetzt sein, wenn man jetzt ins Rennen gehen würde. Gehen wir nochmal zurück zu Mini. Er hatte dann auch nach dem Tag gesagt, dass sie, also Prima, schon am ersten Tag eine richtig gute Steigerung und Performance hingelegt haben, vor allem bei ihm, weil er hat ja ein bisschen, also jetzt nicht gestruggelt, also er hat jetzt keinen Race-Win geholt, aber war ja immer konstant in den Punkten und genau, deswegen positives Zeichen von Premas Seite. Am Tag 2, fand ich witzig, als ich das gelesen habe, hat Piotr Wisnicki einfach eine rote Flagge ausgelöst, weil er zu wenig Sprit hatte. Also er kann ja nichts dafür, glaube ich. Aber da frage ich mich, wie das gehen kann von Teamseite. Ich meine, da haben die ja auch Monitore, wo das dann steht, wie viel Liter bzw. Kilo Sprit da noch drin sind. Ja, stand er da einfach mal dann auf der Strecke und hatte keinen Sprit mehr. Naja, AM-Session, Vormittagssession war auch mit Quali-Labs. PM war ohne, also genau wie bei der Formel 2. Und Boya war schnellster mit einer 1:26,6. Also das sind fast 2 Sekunden schneller als den Tag davor. Ich sage immer gestern. Durch Track Evolution und eventuell auch, weil es wärmer geworden ist, hat das alles so reingespielt. Und 1 Sekunde schneller quasi als die Pole aus dem letzten Jahr. Also eine richtig gute Runde dahingelegt. Und genau am nächsten Tag hatte es nass gestartet, weil es über die Nacht auch geregnet hatte und dann auch noch mal so ein bisschen, ja, noch nicht alles weg war. am Anfang der Session. Und dann, als die Session dann voranging, ist sie dann auch abgetrocknet. Und dann kamen die Zeiten aber auch nicht an die vorherige Zeit ran, also aus dem vorherigen Tag. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut, war Campos einfach unnormal gut. Und sie waren auch wohl selber überrascht, dass die so eine gute Pace hatten und auch die anderen Teams. Also sie waren wirklich teilweise zweite beziehungsweise sogar erste Kraft, teilweise vor den Primas. Und das ist schon extrem. Also da, ich habe mir mal so auch ein paar, ich habe mir die Zeiten runtergeladen und auch so ein bisschen mal rumgespielt. Und da hat man auch wirklich gesehen, dass die Zeiten wirklich ungefähr auf einem Level sind, beziehungsweise dass die beiden Teams wirklich alleine da vorne sind. Also sonst war es ja immer Trident und Prema, dass die sich da gebettelt haben. Aber Trident war halt nicht da oben zu finden in den Testings. Und ich kann da auch nur wieder auf meine, ich glaube, das hatte ich in der Formel 3 Prediction erwähnt. Also ich glaube, das liegt auch vielleicht an der Line-Up, die sie einfach gewählt haben. Du hast da zwei Rookies drin, die jetzt nicht so die überragendsten sind. Ich glaube, die haben noch kein Rennen gewonnen in ihrer Karriere. Und dann hast du ein Campos, die mit drei Erfahrenen da antreten und auch guten Fahrern. Und ja, die holen halt das meiste da, glaube ich, jetzt raus aus ihren Möglichkeiten. Und die größte Überraschung für mich ist einfach Mari Boya. Den habe ich da nicht kommen sehen und hat da wirklich an beiden Sessions, also am zweiten und dritten Tag, die besten Runden eingelegt. Also richtig, richtig gut. Prema aber auch super unterwegs gewesen. Mini war schon sehr, sehr deutlich vor Beganovic, was ich krass fand, als ich das mir so mal ein bisschen angeschaut hatte. Und auch vor Lindblad natürlich. Bei MP hat Alex Dunn einen großen, großen Step nach vorne gemacht, so wie ich das sehe. Und Tim Tramnitz hatte einen besten Platz, der ein Siebter war. Ist okay. Ich glaube, er meinte auch, dass es positiv war in einem Interview. Und er hat auch gleich ausgegeben, dass sein Ziel für die Saison ist, Rookie of the Year zu werden. Und er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Hat direkt gut reingefunden in das Auto. Deswegen glaube ich, dass es möglich sein wird. Ich hoffe, dass MP ihm auch das Auto geben kann. Und Jensasa, dafür, weil MP war jetzt nicht so großartig, Jensa sah dafür echt ganz gut aus und auch verbessert aus, was ich überraschend fand. Luke Browning, der gerade Führender ist, war oft in den Top 3, aber nie Erster. Das ist ja auch wirklich egal. Also die Tendenz ist immer noch, der ist da oben zu finden, deswegen zufriedenstellend. Und ein Nikola Zolov, der ja eigentlich auch, ich warte immer auf seinen Durchbruch irgendwie, war auch nicht gut unterwegs. Also der war nicht einmal in den Top 15. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Und generell ART hatte ja in den Preseason-Testings in Bahrain sehr, sehr gut ausgesehen. In den Rennen war es auch teilweise gut. Ich weiß noch, da hat doch Van Hopen mit Zolov um den Sieg da irgendwie gekämpft in Bahrain im Sprintrennen. Ja, aber vielleicht haben die wirklich einiges da verändert, rumgetestet. Sophia Flörsch aus deutscher Sicht einmal einen 15. Platz geholt. Also 15. Platz geholt, das hört sich an, als ob die da ein Rennen gefahren sind. Aber einen 15. Platz belegt. Ansonsten auch eher ruhiger unterwegs. Und ganz unten sind auch wirklich die unterwegs, die man sonst erwartet. Also da gab es wirklich nur minimale Verschiebungen. Das finde ich echt Wahnsinn, wie sich der Grid quasi dann so ein bisschen abteilt, würde ich jetzt mal sagen. Top würde ich aus den Testings sagen, Prema und Campos ganz klar in einer eigenen Liga. Vielleicht ist es halt streckenspezifisch, aber Campos hat auch schon gesagt, also der Teamchef, dass man sich vorstellen kann, dass man auch in den zukünftigen Rennen da oben unterwegs sein wird. In der nächsten Kategorie Mittelfeld, auch wirklich in der Reihenfolge Trident, Jensa, ART, MP und Hightech. Hightech wird natürlich auch so ein bisschen hochgelevelt, sage ich jetzt mal, von Luke Browning, aber Stenjorn und wer ist da noch? Shields jetzt nicht so krasse Runden gesetzt, aber ja, Luke Browning zieht das natürlich weiter nach oben und die schlechtesten in Anführungsstrichen würde ich jetzt mal sagen, Van Amersfoort Racing, Rodin und PHM ist jetzt keine große Überraschung und das finde ich generell, alles ist irgendwie erwartbar gewesen. Natürlich Campos und Trident hätte ich eher andersrum gesehen, dass Trident da wieder oben die Zeiten anführt und Nienza war auch sehr, sehr stark, aber ansonsten die ganzen Tendenzen, die stimmen halt und das unterstreicht einfach nochmal die These, dass die Testings und die Zeiten da wirklich interessant sind und deswegen war ich auch so gespannt und freue mich einfach auf die nächste Runde in Imola und die ist auch gar nicht mehr so lange hin, also ich glaube, es sind jetzt noch 3 Wochen oder 4, ich glaube 3 sind es und dann haben wir endlich wieder Racing und dann können wir ja sehen, ob es sich bestätigt hat. Ich glaube, es wird auch nochmal interessant zu sehen sein, ob es in Barcelona dann ähnlich aussieht, wie die Ergebnisse jetzt so waren. Wahrscheinlich und vielleicht haben ja auch einige Teams auch was gefunden, worauf sie aufbauen können und bringen sie dann wieder nach Barcelona mit und zeigen dann, dass die Zeiten doch nicht so interessant sind, die wir uns hier gerade angeschaut haben, beziehungsweise ich. Genau, das war es dann auch schon wieder mit der Folge. Nächste Woche müssen wir mal schauen, was da passiert. Ansonsten kommt die Woche darauf eine etwas andere Folge, beziehungsweise zu einem anderen Thema. Schauen wir mal. Und ja, dann würde ich mich wie immer bei dir bedanken, dass du bis hierhin gehört hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Ciao.